Der Demograf Paul Moreland, relativ bekannter Typ, hat in der letzten Woche Alarm geschlagen und in einem Interview in der NZZ gesagt, unsere westliche Gesellschaft steuere wegen der tiefen Geburtenrate auf eine Katastrophe zu. Sie könne menschlich, wirtschaftlich und kulturell nicht überleben, wenn es keinen Nachschub an jungen Menschen gäbe. Also neue Menschen braucht das Land. Nicht gleichzeitig hören wir von Paaren, die sich sehnlichst ein Kind wünschen, aber einfach nicht schwanger werden. Oder sie kommen in einer Phase ihrer Arbeitsbiografie zusammen, wo die biologische Uhr schon so laut tickt, dass der Klapperstorch sich sogar gestört fühlt. Oder es liegen Erbkrankheiten vor, sodass das Risiko, ein krankes Kind zu bekommen, einfach zu hoch ist. Und dann soll die Reproduktionsmedizin ran. Neue Menschen braucht das Land. Wir haben eben im Interview einiges darüber gehört. Ja, und dann gibt's auch einige Tech-Begeisterte, sogenannte Transhumanisten nennt man die. Die sind so im Silicon Valley angesiedelt. Die sagen sich, das Fleisch, respektive die Hardware, ist schwach. Aber der Geist ist willig, auch für einige Zeit in der Cloud zu überwintern. Und so arbeiten Leute wie Ray Kurzweil, mancher hat den Namen vielleicht schon mal gehört, an Schnittstellen zwischen Gehirn und Big Data, um menschlichen Geist quasi auf Festplatten speichern zu können, bis die Medizin es irgendwann möglich macht, sozusagen das Ganze auf frische Gehirne rückzuspeichern. Und so erhofft man eine neue Mission, ewiges Leben. Alter Geist in neuen Körpern. Das wären dann in ihrem Sinne auch neue Menschen, aber mit Kontinuität zur Vergangenheit. So ist der Gedanke. Naja, und dann erinnern wir uns natürlich auch an diese totalitären Visionen vom nordischen Herrenmenschen, einer überlegenen arischen Rasse, die sich nach sozial-darwinistischem Denken durch eine besondere Robustheit und Überlebensfähigkeit auszeichnen sollte. Neue Menschen braucht das Land. Im Zusammenhang, was machen eigentlich die Alten? Ja, wie wir wissen, was mit denen geschah. Wer dem neuen Idealbild nicht entsprach, der wurde deportiert, zwangssterilisiert, entrechtet oder gar vergast. Neue Menschen braucht das Land. Das sagten auch einige Stimmen in der Gemeinde von Korinth in der Bibel. Die waren nämlich der Ansicht, Paulus, der muss weg. Der taugt gar nicht zum Gemeindeleiter. Der hat gar nicht das Format, das wir uns wünschen. Der entspricht nicht dem Bild, das wir von einem Pastor haben. Da sind wir natürlich jetzt irritiert, sagen, was, wie, echt jetzt? Die lehnen den Apostel Paulus ab, den Kirchenvater der Heidenmission, der ganz Kleinasien bis rüber nach Europa für das Christentum gewonnen hat. Sind die nicht ganz dicht? Was kann man sich denn noch mehr wünschen? Na, ist gar nicht so leicht rauszufinden, aber zwischen den Zeilen des zweiten Korintherbriefs kommt man schon ein bisschen dem auf die Spur. Sie sagten, lieber Paulus, wir hätten es gern so ein bisschen beeindruckender, ein bisschen erfahrungsgesättigter. Wir wollen Evangelium zum Anfassen. Mehr Zeichen, mehr Wunder, was zum Gucken, vollmächtigere Predigten, Charisma, ja, heiliger Schauer, das ist es. Kurzum, Reich Gottes muss hier und jetzt erfahrbar werden. Und da gibt Paulus eine interessante Antwort. Er legt den Maßstab offen, gleichsam die Kriterien, nach denen er sein Leben beurteilt wissen möchte. Das spielt die Meinung seiner Gemeinde und die Bilder, die man in Korinth von einem vermeintlich richtigen Gemeindeleiter hat, nicht so die wesentliche Rolle. Stattdessen schreibt er Folgendes. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und weil wir nun wissen, dass der Herr Ehrfurcht verdient hat, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir völlig offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Und damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, auf uns stolz zu sein, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und darum kennen wir von nun an auch niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So komplizierter Text, aber wir dröseln das jetzt so ein bisschen auf. Die Korinther sagen, neue Menschen braucht das Land. Sprich, Paulus, du genügst unseren Vorstellungen nicht. Der neue Mensch in Christus, wie wir ihn uns vorstellen, der trieft von der Salbung des Evangeliums. Der ist immer gut drauf. Der repräsentiert in einer Weise die neue Welt der Herrlichkeit und der Liebe und des geöffneten Himmels, dass wir uns in seiner Gegenwart immer schon so ein bisschen dem Himmel näher fühlen. So, und da zeichnet Paulus jetzt ein anderes Bild. Er sagt, ja, neue Menschen braucht das Land, keine Frage. Wir sind erneuerungsbedürftig. Wir merken ja, dass Krankheit und Tod und Sünde uns zu schaffen machen. Und insofern ist es auch nur verständlich, dass wir uns ab und zu so in ideale Welten reinträumen, wo der Tod keine Rolle mehr spielt, wo wir menschliche Unvollkommenheit durch technische Innovationen kompensieren, dass wir medizinisch forschen, um Krankheiten abzumildern oder gar zu besiegen. Aber ihr müsst euch einer Sache klar werden, liebe Korinther und liebe Hannoveraner. Es gibt kein Ostern ohne den Karfreitag. Wir haben den Karfreitag in diesem Leben nie hinter uns. Am Kreuz hängt der verlorene Mensch, unendlich weit getrennt vom heiligen Gott. Es führt kein menschlicher Weg zum Himmel. Nicht durch moralische Aufrüstung, nicht durch Technik, nicht durch bessere Medizin. Denn was den Menschen von Gott trennt, ist die durch und durch zerrüttete Beziehung zu seinem Gott. Das hindert ihn an seiner Erneuerung. Und darum muss er sterben. Daran führt kein Weg vorbei. Und das gilt auch für die charismatischen Wunderprediger, die sich die Korinther gewünscht haben. Auch die müssen sterben. Selbst wenn mancher sie für ein wenig lebendiger und näher an Gott dran wähnt als den Paulus selbst. Und Paulus sagt deshalb, ich will nicht an Idealbildern vom neuen Menschen kleben, weder an eure noch an irgendwelchen anderen, sondern ich will an Christus kleben. Denn der Mensch kann letztlich nicht von sich aus an Gott festhalten und sich zum neuen Menschen hochkämpfen, sondern im Gegenteil, auf Golgatha, da hat Gott am Menschen festgehalten und sich in Christus mit ihm verbunden. Deshalb halte ich jetzt an Christus fest, so sehr ich kann. Nicht irgendwelche Idealbilder vom frommen Menschen leiten mich. Nicht charismatische Erlebnisse und beeindruckende Erfahrungen, sondern diese Liebe, die sich in der Versöhnung am Kreuz zeigt, die soll immer wieder mein Ausgangspunkt im Glauben werden. Ich selbst bin mir viel zu unsicher. Wenn ich auf mich schaue, sehe ich all die Unzulänglichkeiten. Ich sehe mein großes Ego, ich sehe meine Unversöhnlichkeit. Aber ich überspiele das nicht mit Heuchelei und hehren Worten und halte diese Maske dann für den neuen Menschen, sondern ich schaue auf Jesus und sage, du bist auferstanden. Und wenn ich mich an dir festhalte, wenn ich bei dir bleibe, an deinem Leib, dann werde ich auch auferstehen. Und dann bin ich auch nicht irritiert, wenn ich das bei mir nicht sehe, wenn ich keinen Fortschritt erkenne, wenn ich wieder in alte Muster zurückfalle, wenn ich einfach nicht so schnell ein neuer Mensch werde, wie sich das meine Eitelkeit eigentlich vorstellt. Denn ich weiß ja, das ist ja alles in Christus, nicht bei mir. Christi Blut und Gerechtigkeit, die sind mein Ehrenkleid, textet ein altes Lied. Oder in einem anderen, Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Grundlage für eine begründete Zuversicht, als wenn man sich in so fromme Sonderwelten hineinträumt, wo man ständig gezwungen ist, sich zu suggerieren, dass es ja klar immer ständig aufwärts geht mit einem selbst, dass man täglich heiliger wird. Was man ja, wenn man ehrlich ist, nur mit einer veritablen Wirklichkeitsverweigerung ernsthaft behaupten kann. Und stattdessen können wir mit Paulus sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und in diesem Sinne gilt dann auch, neue Menschen braucht das Land. Jawohl, neue Menschen in Christus. Das sind solche, die sich an ihn hängen, die sich ihm anschließen, die zu seinem Leib gehören, weil sie sich Gottes Versöhnung gefallen lassen mit dem Menschen, in dem Jesus, der dort am Kreuz hängt. Und am Kreuz, muss man sich mal klar machen, da ist ja gar nichts Ideales zu erkennen. Keine Vision vom besseren Menschen. Im Gegenteil, das ist ja das Letzte, was man sich als Mensch wünscht. Und auch der letzte Ort, wo man jetzt das Gefühl hätte, oh, am Kreuz, da hat man so einen heiligen Schauer, da ist Gott aber so richtig mächtig am Wirken. Quatsch, das Gegenteil ist der Fall. Man hat sich entsetzt abgewendet und gedacht, was für ein gottverlassener Ort hier. Kein Wunder, dass sich hier der menschliche Abschaum sammelt. Und genau auf dieser Beobachtung baut der Paulus das, was er von Gott verstanden hat. Gott lässt sich nicht unbedingt da finden, wo beeindruckende menschliche Leistungen erfolgen, wo man vor Gesundheit und Begabung nur so strotzt, wo man vom Erfolg verwöhnt ist. Nein, Gott ist, und das haben wir bei Jesus gelernt, der ist im Dreck des Stalles von Bethlehem zu finden. Bei den Armen, bei den Gelähmten und Blinden, die sonst von allen zurückgestoßen wurden. Zuletzt bei dem Verfluchten auf Golgatha. Und wir lernen, Gott hält nicht etwa den größtmöglichen Abstand zu denen, sondern er sucht sie geradezu auf. Und das unaussprechlich, unglaublich, weil er ein Gott der Liebe ist. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus so gleichmütig mit seinen Kritikern in Korinth umgeht. Die denken ja, um ein Wege Gottes zu sein, nicht um Gott bei der Verkündigung seiner guten Botschaft zu repräsentieren. Ja, da musst du ordentlich performen. Da musst du gleichsam göttlich predigen können, damit Gott da auch sichtbar wird. Nicht? Und dann denkt man an so hübsche Prediger mit außergewöhnlichen rhetorischen Fähigkeiten. So einer, der zu beeindrucken weiß halt. Aber Paulus lässt sich durch solche Idealbilder nicht verrückt machen. Er weiß, Gott kann sich auch in meiner Schwäche offenbaren. Und er weiß, er hat es oft genug getan. Hat er in Jesus auch getan. Er braucht keine Superapostel, die es ständig krachen lassen. Er braucht keine neuen Menschen dafür in dem Sinne, dass das Alte irgendwie frisiert, gepimpt, geupdatet wird. Denn nichts anderes ist es ja, wenn da Menschen mit ostentativer Heiligkeit, Vollmacht oder spirituellen Erfahrungen gefallen wollen. Oder wenn sie mit gesundheitlicher Vitalität punkten oder älter werden und an welchen Stellschrauben man auch immer dreht bei Menschen. Das bleibt ja dabei. Es ist der alte Mensch, an dessen rostigen Stellschrauben wir da drehen. Und an seinem Verhältnis zu seinem Schöpfer hat sich dadurch ja nichts geändert. Dafür braucht es eine neue Kreatur. Da muss der Schöpfer selber ran. Da braucht es mehr als Updates. Da braucht es Neuschöpfung. Und Gottes Schöpfungswerkzeug, das ist, nein, nicht die Genschere, sondern die Liebe. Damit wir werden, wer wir sein können. Darum brauchen wir Gottes Liebe. Die macht Hungrige satt, die macht Kranke gesund, die macht sogar Tote lebendig. Und das Schöne ist ja, Gottes Liebe, die muss nicht erst irgendwas vorfinden, was dann halbwegs brauchbar ist, so wie so ein Mechaniker halt nicht aus einem Haufen Rost irgendwie ein TÜV-fertiges Auto machen kann, weil er eben Substanz braucht. Gottes Liebe muss nicht erst etwas vorfinden. Er schafft den Menschen rein aus Liebe. Und die gute Nachricht, wir sind deshalb keine hoffnungslosen Fälle. Die gibt es bei Gott nämlich nicht. Und alles, was es dazu braucht, ist, bei ihm zu bleiben. Bleibt in meiner Liebe, rät er seinen Jüngern. Das ist es. Die Liebe zu Christus, an ihm zu hängen, ihm nachzufolgen, das macht neue Menschen, die wirklich neu werden können. Alles andere bleiben Variationen des Alten. Und Paulus macht das zum Hauptkriterium dessen, worum es geht. Er sagt, an der Liebe zu Christus, an der Verbundenheit mit ihm, entscheidet sich der Weg zum neuen Menschen. Das ist gleichsam der Richterstuhl, an dem alles vorbei muss, was neuer Mensch werden will. Wie das verstanden werden kann, deutet die folgende kleine Geschichte an, die ich zum Schluss noch erzählen möchte. Ein berühmtes Auktionshaus hatte eingeladen, um die erlesene Kunstsammlung eines reichen Mannes zu versteigern. Aus der ganzen Welt waren Sammler zusammengekommen, um für Werke aus der Champions League der Kunst zu bieten. Picassos waren dabei, Van Goghs, Bilder von Rubens und Vermeer. Aber es gab eine Merkwürdigkeit. Zuerst sollte ein ganz bestimmtes Bild zur Versteigerung kommen. Ein Porträt des verstorbenen Sohnes des Erblassers. Der war nicht berühmt. Künstlerisch war dieses Bild eher bieder. Aber er hat es aus persönlichen Gründen anfertigen lassen, weil er seinen Sohn sehr liebte. Es ging ein Raunen durchs Publikum, als das Bild auf das Podium gebracht wurde. Man rümpfte die Nase, wann es denn nun wirklich losgehen würde mit der echten Auktion. Nun gut, da mussten sie nun durch, denn der Erblasser galt in Expertenkreisen als ziemlich exzentrisch. Einstiegsgebot 100 Euro. Keiner wollte bieten. Der Preis wurde auf 50 Euro gesenkt. Jemand rief, sehen Sie nicht, dass das niemanden hier interessiert. Lassen Sie uns endlich mit den echten Kunstwerken beginnen. Wir haben noch nicht ewig Zeit. Schließlich ließ sich jemand erweichen und bot den Betrag. Es war der ehemalige Butler. Er rief, er habe den Sohn persönlich gekannt und es sei ihm ein persönliches Andenken. Die Leute schmunzelten oder schüttelten die Köpfe. Naja, jetzt konnte es endlich losgehen. Und der Auktionär schlug mit seinem Hammer auf den Tisch und sagte, 50 Euro sind geboten, 50 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Die Auktion ist beendet. Die Leute wurden unruhig. Es gab Tumulte. Wie war das zu verstehen? Da warteten doch noch viele, viele Schätze auf das Publikum. Der Auktionator räusperte sich und erklärte, der Erblasser hat Folgendes verfügt. Wer den Sohn hat, der bekommt alles. Der Butler bekommt die komplette Kunstsammlung. Ich wünsche allen Herrschaften einen schönen Tag. An diesem Tag erfuhren die Kunstsammler, wie die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn neue Menschen schafft. Ein einfacher Butler hatte plötzlich den Olymp unter den Kunstsammlern erklommen. Warum? Wegen eines Vaters, dessen größte Freude sein Sohn war und der es offensichtlich liebte, den zu fördern und dem zu einem neuen Leben zu verhelfen, der mit ihm in der Liebe zu seinem Sohn verbunden war. Neue Menschen braucht das Land. Menschen, die sich die Liebe Gottes gefallen lassen. Amen.